Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit The Substance von Coralie Fargea. Dieser Film hat bereits viele Lobeshymnen erhalten, aber er ist trotzdem furchtbar stupide. Es ist ein unsäglicher, plakativer Film, der so tut, als habe er eine große, wichtige Botschaft für uns, aber eigentlich ist das furchtbar banal, was wir hier zu Gesicht bekommen. Ja, dieser Film hat so seine Momente und einige Szenen werden im Gedächtnis bleiben. Da werden Bildwelten geschaffen, die durchaus originell sind, die schockieren können. Aber im Ganzen ist der Film missglückt, wie auch schon der Film Revenge von Coralie Fargea, der allzu simpel eine Rachegeschichte erzählen möchte mit Hochglanzbildern, die doch eigentlich nur Leere abbilden und wo sich nichts mit Substanz füllt. Es ist ein entsetzlich banaler, 140 Minuten langer Film, der aber besonders deshalb für Aufmerksamkeit sorgt, weil hier Demi Moore ihr Comeback feiern kann. Im Film spielt sie eine Hollywood-Schauspielerin, die die besten Tage ihrer Karriere schon lange hinter sich hat. Der Stern auf dem Walk of Fame, der hat schon einige Risse. Wir sehen am Anfang, und das ist eigentlich die eindrücklichste Szene des gesamten Films, wie Leute über diesen Stern latschen, irgendetwas fallen lassen. Dann kommt die Kehrmaschine und säubert das Ganze wieder notdürftig. Aber wir sehen, der Glanz von einst hat Risse bekommen, Menschen lesen ihren Namen, können sich aber kaum noch an die Filme erinnern. Denn inzwischen ist sie woanders untergekommen und verdient gutes Geld damit, nämlich im Fernsehen hat sie eine Aerobic-Show, die sie regelmäßig unter die Leute bringt und in der sie sich als fitte, attraktive Frau zu inszenieren weiß. Doch die Filmproduzenten, die Fernsehproduzenten haben anderes vor. Das Format soll verjüngt werden und so belauscht Elizabeth ein sehr frauenfeindliches Telefonat des Fernsehproduzenten, der etwas Jüngeres haben will und über Elizabeth und ihr Alter nur Spott übrig hat. Das ist eine sehr karikaturenhafte Zeichnung von sogenannten alten weißen Männern, die der Film hier an den Tag legt. Dennis Quaid spielt diesen misogynen Fernsehproduzenten und auch sonst scheint der ganze Fernsehsender, scheint das Management von solchen Männern dominiert zu sein, so dass Elizabeth weiß, dass sie hier keine Zukunft haben wird. Es sei denn, sie greift zu The Substance. Es gibt eine neue Erfindung, eine Substanz, die man sich spritzen kann und dann teilt man sich auf. Man ist zum einen immer noch in seinem alten Körper, aber von diesem Körper löst sich auch noch ein zweiter Körper ab, nämlich ein junger Körper. Dann ist da nämlich Sue, das junge Alter Ego von Elizabeth. Sue sieht blendend aus, sie ist jung, sie ist attraktiv. Wenn sie in einen Raum tritt, dann fallen gleich alle Blicke auf sie. Und sie könnte es auch sein, die nun die Karriere von Elizabeth fortsetzt, die also diese Aerobic-Show im Fernsehen dann von nun an moderieren wird. Und so kommt es natürlich, aber es gibt da ein Problem mit The Substance, nämlich man darf nur 7 Tage jeweils in einem Körper sein. Das heißt, 7 Tage ist man jung, 7 Tage ist man wieder in dem alten Körper, ist also dann wieder dort, wo man vorher war. Was aber, wenn man plötzlich süchtig wird nach der Jugend, nach der Schönheit, nach der damit verbundenen Anerkennung? Genau das geschieht hier. Elizabeth will eigentlich nicht in diesen alten Körper. Der alte Körper soll am besten ganz aussortiert werden. Nur noch jung sein, nur noch die Sue sein. Das möchte man eigentlich. Man möchte sich ganz davon abspalten. Man möchte das Alte loswerden. Und je mehr Sue dann aber Zeit für sich beansprucht, diese 7 Tage überschreitet, im Fernsehen auftritt, immer neue Shows angeboten bekommt, plötzlich ein Megastar wird, desto älter wird Elizabeth, desto deformierter ist ihr Körper dann. diese Opposition, die also hier aufgemacht wird zwischen Sue und Elizabeth, ist die Prämisse des Films. Und dann werden uns anhand dieser entstehenden Körperdeformationen die Leiden des Alltags und des Alters gezeigt. Der Film gibt Anlass, über das Alter zu reflektieren. Ist es tatsächlich so, dass die Medienbranche alte, vor allem alte Frauen, aussortiert? Spielen sie immer weniger eine Rolle? Tendenziell würde man dem erst einmal zustimmen. Wenn wir jedoch ins deutsche Fernsehen blicken, dann können wir feststellen, dass fast alle relevanten TV-Moderatorinnen über 50 Jahre alt sind. Von Andrea Kiewel bis Sonja Zietlow, von Karin Mioska bis Sandra Maischberger. Das Thema Alter dominiert zudem gerade die Bestsellerlisten. Da sind die Bücher von Barbara Bleisch, Elke Heidenreich und der 93-jährigen Marianne Koch. Noch immer wird aber das Äußere von Frauen mehr in den Fokus gerückt als das von Männern. Und vor allem dort ist das auffällig, wo es eigentlich keine Rolle spielen sollte, zum Beispiel in der Politik, im Journalismus oder in der Wissenschaft. Ist es also noch genau so, wie Naomi Wolf in ihrem berühmten Buch »Der Mythos Schönheit« vor fast 35 Jahren schrieb? Dort sagte sie: Schönheit ist ein Währungssystem wie die Goldwährung. Wie jedes ökonomische System ist auch dieses politisch bestimmt und in den modernen westlichen Gesellschaften ist es der letzte ideologische Komplex, der noch dafür sorgt, dass die männliche Vorherrschaft unangetastet bleibt. Indem es den Frauen einen bestimmten Wert innerhalb einer vertikalen Hierarchie zuspricht, der sich an kulturell vorgegebenen äußeren Normen bemisst, ist es Ausdruck von Machtverhältnissen, innerhalb deren die Frauen auf eine ganz und gar nicht naturgegebene Weise um Ressourcen konkurrieren müssen, die die Männer für sich mit Beschlag belegt haben. Ist dies immer noch genau die Gesellschaft, die wir vorfinden, oder hat sich etwas verändert? Nun, wir sehen doch, wie das ästhetische Kapital von Männern immer wichtiger wird. Zwar weisen die Studien über den Einfluss von sozialen Medien noch immer deutlich nach, dass junge Frauen stärker unter Druck gesetzt sich fühlen durch diese Schönheitsideale, die da permanent produziert werden, als Männer. Aber man kann auch sehen, dass die Männer aufholen. Mit Blick auf Hollywood wird das besonders sichtbar, wenn wir beispielsweise bedenken, dass jemand wie Brad Pitt gerade ein komplettes Lifting hinter sich gebracht hat. Und auch sonst sehen wir immer mehr männliche Stars, die sich Schönheitseingriffen unterziehen. Zudem erleben wir aber auch, dass die Alten bleiben. Noch immer sind Stars wie Tom Cruise oder Sandra Bullock sehr dick im Geschäft. Also offenbar sehnt sich das Publikum der Kulturindustrie gar nicht so sehr nach den ganz Jungen. Auch Margot Robbie oder Ryan Gosling sind ja schon einige Jahre im Geschäft. Wir können also eine Veränderung bemerken und die liegt sicherlich nicht nur daran, dass emanzipatorische Bewegungen erfolgreich waren, sondern auch an der Demografie, dass ein älter werdendes Publikum nicht unbedingt die ganz Blutjungen sehen will. Zudem ist aber der ökonomische Faktor heute ein ganz entscheidender. Der Satz von Zsa Zsa Gabor, ein Mann mit einem dicken Portemonnaie kann gar nicht unattraktiv sein, gilt immer seltener. Das liegt vor allem daran, dass die Berufstätigkeit von Frauen eine ökonomische Unabhängigkeit ihnen verschafft hat, so dass sie bei der Partnerwahl plötzlich auch ästhetische Kriterien anlegen können. Für die Aufwertung des männlichen ästhetischen Kapitals sorgten aber auch die Stars in der Popkultur, die Ästhetiken der schwulen Kultur, die aufs Visuelle konzentrierten Dating-Apps sowie eine allgemeine Selbstdefinition über das Äußere, siehe Patrick Bateman. Das heißt, wenn man jetzt im Jahr 2024 einen Film wie The Substance macht, wäre es doch eigentlich interessant, dies mitzureflektieren und nicht nur eine alte Geschichte noch einmal zu erzählen, als sei das immer noch so. Damit macht man es sich viel zu einfach. So kann man zwar straight die Geschichte durcherzählen, wenngleich man auch alle Mühe hat, bis man dann diese 140 Minuten voll bekommt, aber man fragt sich, warum wird eigentlich nicht hier viel reflektierter mit der Frage Schönheit, Alter und Geschlecht umgegangen. Der Film zeigt einmal, wie dann die schon sehr, sehr alt gewordene Elizabeth versucht, sich vor dem Spiegel noch einmal zurechtzumachen. Ihr Gesicht ist völlig deformiert und verfallen, alles hängt und sie versucht, sich noch einen Ohrring wieder am Ohr zu befestigen. Und dazu hören wir die Musik von Bernard Herrmann aus Alfred Hitchcocks Vertigo. Die Geschichte, die Hitchcock uns erzählt, ist der eine von einem Mann, der sich eine Frau formt, so wie er sich das vorstellt. Sie muss seiner Fantasie entsprechen. Das ist, wenn man so möchte, der Pygmalion-Mythos. Hier aber ist es dann doch bemerkenswert, dass der Film uns eine Verschiebung zeigt, nämlich eine Frau richtet sich selbst so her, versucht also selbst einer Fantasie gerecht zu werden, die sie im Kopfe hat. Fragt sich natürlich, woher kommt die Fantasie? Und die Antwort des Films ist relativ einfach. Dieses Ideal ist eines, das von außen aufoktroyiert ist. Und daran ist ja gar kein Zweifel, gerade auch in der Showbranche, ist dies immer noch vertreten und wahrscheinlich auch nicht ganz auflösbar. Hinzu kommt aber doch eine Frage, die man sich stellen muss, nämlich, wie geht man generell mit dem Thema Vergänglichkeit und Jugend um? Und dieser Film zeigt dann doch in manchen Momenten relativ gut, dass es hier auch sehr viel um Selbsthass geht und um die Unmöglichkeit der Selbstakzeptanz. Die Vergänglichkeit als solche ist ja nicht nur eine gesellschaftliche Frage, sondern eine Frage generell. Demi Moores Comeback ist eigentlich ja etwas, über das man sich nur freuen kann, weil sie eine wunderbare Schauspielerin ist. Aber was hier geschieht, ist, dass die Kamera sie vorführt. Sicherlich geht es darum, Elizabeths selbst hassenden Blick zu übernehmen. Aber irgendwann beginnt die Kamera, sich nur noch über den hinfälliger werdenden Körper lustig zu machen. Hier wird dein Körper ausgestellt. Wir sollen selbst anfangen, uns vor dem Alter zu ekeln, mindestens so sehr, wie Elizabeth das tut. Und es könnte ja auch eine andere Zeichnung des Alters sein, die man mit einer anderen Perspektive dann nochmal einnimmt. Zum Beispiel eine, wie Albrecht Dürer seine schon sehr alte Mutter gezeichnet hat. Was aber hier eigentlich stattfindet, ist die Reproduktion von frauenfeindlichen Bildwelten. Hier wird eigentlich mit der Figur der Vetula, der sogenannten alten Vettel, gespielt. Und das wird immer exzessiver von Minute zu Minute ausgestellt. Dass man schon ziemlich zu Anfang Demi Moores nackten Körper mit einer unerbittlich draufhaltenden Kamera abfilmt, ist ärgerlich. Man muss sicherlich nichts beschönigen, dann wäre man wieder im klassischen Hollywood-Film. Aber dass man jetzt die Makel auch noch durch eine Kameraperspektive verstärkt, ist nicht schön. Bezeichnend ist zudem, dass Demi Moore hier keine 61-jährige Frau spielen darf, so alt ist sie nämlich, sondern eine 50-jährige. Der Film selbst hat offenbar ein Problem mit älteren Frauen, nicht nur die karikierten Produzenten und Manager im Film. Der Film lebt eigentlich von der permanenten Taxierung von Elizabeths und Sues Körper. Die Zuschauer können den Verfall und den Liebreiz bewerten, die ganze Zeit überlegen, was ist sexy, was ist nicht sexy. Und so sind wir auch an dem Punkt angelangt, wo wir uns fragen können, ist dieser Film überhaupt eine Allegorie? Denn das möchte er ja sein, auf Vergänglichkeit, auf das Alter, darum, wie die Gesellschaft mit alternden Frauen umgeht. Nun, wir haben es ja hier bei Elizabeth mit einer Frau zu tun, die eine Aerobic-Show moderiert und performt. Das bedeutet, sie ist ja selbst eine, die für ein gewisses Körperbild wirbt. Der Film vermischt hier Ungut unterschiedliche Sphären. Das ästhetische Kapital ist bei diesem Job ja tatsächlich entscheidend. Das Versprechen auf ewige Jugend und Schönheit ist, wenn man so will, das Konzept der Sendung. Dass es auch bei den fittesten und schönsten Menschen ein Verfallsdatum gibt, ist eine Binse. Von diesem speziellen Job lässt sich jedoch dann relativ wenig ableiten. Es wäre fast so, als würde man beklagen, dass Fußballspieler Fußball spielen können müssen. Interessant wird die Kritik am Schönheitswahn doch gerade dort, wo Schönheit oder das, was die Kulturindustrie darunter versteht, eigentlich gar kein Kriterium sein sollte. Zum Beispiel in fast allen Berufen abseits von Hollywood, in Freundschaften, in der Politik oder im gesellschaftlichen Miteinander. Naomi Wolf schreibt: Was den Frauen an der Botschaft des Mythos schadet, ist nicht das sich Schmücken, die Sexualität, die für Körperpflege aufgewandte Zeit oder der Wunsch, einen Geliebten zu faszinieren. Es geht um den Kampf zwischen Schmerz und Lust, Freiheit und Zwang. Kosmetik wird dann zum Problem, wenn Frauen sich ohne sie nicht wahrgenommen fühlen. Konditionstraining wird dann zum Problem, wenn sich Frauen hassen, falls sie es nicht absolvieren. Wenn sich eine Frau schmücken muss, um sich Gehör zu verschaffen, wenn sie hungert, um ihren Job nicht zu verlieren, dann schadet Schönheit. Frauen werden sich dann unbeschwert und fröhlich anziehen und verkleiden, wenn ihnen eine felsenfeste Identität zugestanden wird. Kleidung, die die sexuelle Ausstrahlung einer Frau betont, wird zur Freizeitkleidung, wenn Frauen über ihre eigene Sexualität bestimmen können. Eine Frau kann sich unbekümmert mit hübschen Sachen spücken, wenn es außer Frage steht, dass sie selbst keine Sache ist. Frauen sind dann vom Schönheitsmythos befreit, wenn sie sich frei dafür entscheiden können, ihr Gesicht, ihre Kleidung und ihren Körper einfach als eine von vielen möglichen Ausdrucksformen zu benutzen. Die Kamera könnte nun in The Substance uns zeigen, welche anderen Ausdrucksformen es dann noch gäbe, welche Optionen offen stehen. An einer Stelle geschieht das einmal kurz, wenn gezeigt wird, dass es einen Mann, einen ehemaligen Mitschüler von Elizabeth geht, der sich mit ihr treffen will, der sie daten will, der sich wirklich für sie zu interessieren scheint, aber sie kann doch nicht dorthin gehen, weil sie sich nicht als schön genug empfindet. Aber sonst werden solche Möglichkeiten gar nicht eröffnet. Auch Freundschaften zum Beispiel finden in diesem Film nicht statt, weil er sich nur darauf konzentrieren will, eigentlich eine Schockwirkung zu erzielen, den alten, immer hässlicher werdenden, verfallenden, schleimigen Körper auszustellen. Das Fleischliche ist hier dann greifbar und die technische Umsetzung ist durchaus beeindruckend. Aber es bleibt dann doch ein vorwiegend bösartiger Blick. Es ist Bodyhorror, aber ohne eine weibliche Selbstermächtigung. Es ist eben nicht so wie beispielsweise in dem aktuellen Film Love Lies Bleeding von Rose Glass. Es könnte ja dies ein interessanter Film über Vergänglichkeit und Schönheit sein, aber dann müsste The Substance auch ehrlich zu sich selbst sein. Er müsste die plakative Kritik an der Kulturindustrie, an den Schönheitsidealen ein bisschen ad acta legen, ein bisschen reflektierter herangehen und auch sich selbst fragen, was ist es eigentlich, was uns an der Jugend, an der Oberfläche, an der glatten Oberfläche so fasziniert? Oscar Wilde war da weiter und im Prinzip ist The Substance eine Paraphrase von Das Bildnis des Dorian Gray. Man lässt also etwas altern, dafür kann das andere jung bleiben. Bei Oscar Wilde ist es ein Gemälde, das altert, während Dorian weiterhin jung und schön ist. Hier spaltet sich also eine Figur auf. Wir haben die immer älter werdende Elizabeth und die strahlend schön bleibende Sue. Es gibt eine interessante Passage bei Oscar Wilde in Das Bildnis des Dorian Gray. Da heißt es: Sie haben ein wunderbar schönes Gesicht, Mr. Gray. Runzeln Sie nicht die Stirn, Sie haben es. Und Schönheit ist eine Form des Genies, steht in Wahrheit höher als das Genie, da sie keiner Erklärung bedarf. Sie gehört zu den großen Tatsachen der Welt, wie das Sonnenlicht oder der Frühling oder die Spiegelung der silbernen Muschel, die wir Mond nennen, in dunklen Gewässern. Sie kann nicht in Frage gestellt werden. Sie hat ihr göttliches Hoheitsrecht. Sie macht Fürsten aus denen, die sie haben. Sie lächeln. Oh, wenn sie sie verloren haben, lächeln sie nicht mehr. Die Menschen sagen manchmal, die Schönheit sei nur auf der Oberfläche. Das mag wohl sein, aber zumindest ist sie nicht so oberflächlich wie das Denken. Für mich ist Schönheit das Wunder aller Wunder. Nur hohle Menschen urteilen nicht nach dem Schein. Das wahre Geheimnis der Welt ist das Sichtbare, nicht das Unsichtbare. Sicherlich bringt Oscar Wilde mit diesen Worten die Programmatik der Dekadenzliteratur auf den Punkt. Darüber hinaus müssen wir aber alle, die wir Filme lieben, uns eingestehen, dass wir auf die Oberfläche fokussiert sind, dass wir das, was hier so böse ausgesprochen wird, dass wir dies oft für wahr halten. Um dies mit einer Anekdote zu unterstreichen. 2008 kam ein Film in die Kinos, der hieß Wolke 9 von Andreas Dresen. Und er zeigte verliebte Senioren und zeigte diese auch sehr ausführlich beim Sex. Ich bekam einen Anruf von einer Freundin, die diesen Film im Kino gesehen hatte. Und sie war ganz entrüstet. Sie sagte, dort sind ja nur alte Leute, das war ja furchtbar mit anzusehen. Nein, sowas will sie nie wieder sehen, nie, nie wieder. Nun, die Pointe an der Geschichte ist, diese Freundin war 80 Jahre alt und wollte selbst aber nicht sehen, wie alte Leute im Kino Sex haben. Sie wollte also offenbar etwas anderes. Doch den schönen Schein, diese Oberfläche, die Oscar Wilde hier beschreibt. The Substance ist sich aber, weil er kein reflektierter Film ist, seiner Botschaft immer sicher. Der Film tut so, als könne man mit rein moralischer Verurteilung gewissen Schönheitsidealen entkommen und dann ist doch alles gut. Dabei aber schlägt er dann in dem, was er ausstellt, nur in dieselbe Kerbe und manifestiert die alten Oppositionen, alt und jung, hässlich und schön. Manchmal, das müssen wir uns eingestehen, wollen wir lieber schauen als sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.